Wir sind nun im 2. Korinther 8 angelangt und man merkt sofort, dass es ein deutlicher Themenwechsel gibt hier an dieser Stelle. Aufgehört haben wir ja im 7. Kapitel mit der Freude des Herrn, mit der Freude am Herrn, welches eine der vielen herrlichen Früchte ist, die durch Bußfertigkeit, durch Gott gewollte Betrübnis, die durch Bußfertigkeit zum Heil führt, die daraus entsteht. Wir haben diese Früchte das letzte Mal angeschaut. Und so gibt es doch auch eine Beziehung, auch wenn jetzt das Thema ganz deutlich wechselt, dass die Freude im Herrn auch noch zu anderen Dingen ihrerseits dann führt, zum Beispiel eben zur Freigebigkeit. Der 2. Korintherbrief hat ja einige Hauptthemen. Eines ist eben die Bereinigung der Beziehung von den Korinthern zum Paulus, die Klärung. Auch die Rechenschaft des Paulus über seine Reisen. Er möchte ihnen Rechenschaft geben, wo er ist, was er macht, warum er noch nicht wieder zu ihnen gekommen ist. Weil er ordnet sich auch ein Stück weit ihnen als Gemeinde unter und ist ihnen Rechenschaft schuldig. Dann haben wir wichtige Ermahnungen und Belehrungen gesehen bisher. Eben die Freude auch über die Bußfertigkeit der Korinther und deren guten Früchte. Und jetzt kommt ein weiterer Hauptgrund für diesen Brief. Und das ist die Sammlung für notleidende Geschwister in Jerusalem und Judäa. Dieses Thema nimmt zwei ganze Kapitel ein, das Kapitel 8 und 9. Es ist damit der längste Abschnitt im Neuen Testament. Ich denke, wir können sagen, in der ganzen Bibel der längste zusammenhängende Abschnitt über unser Verhältnis zum Wohlstand, zum Geld, über Freigebigkeit und über den Segen des Gebens. Und es geht hier eigentlich nicht einfach ums Geld, sondern es geht um die Veränderung unserer Gesinnung darin, um die biblische Gesinnung, wieder um das biblische Denken, auch in diesem Thema, in Bezug allgemein zum irdischen Besitz. Vielleicht machen wir uns noch kurz den geschichtlichen Zusammenhang bewusst. Es ist circa das Jahr 55 oder 56 nach Christus. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise in Mazedonien, also in Nordgriechenland, angelangt. Wahrscheinlich in Philippi. Und wo er eben den 2. Korintherbrief schreibt. Und er ist auf dem Weg in den Süden von Griechenland, eben um die Korinther ein weiteres Mal zu besuchen. Aber er schickt zuerst voraus den 2. Brief. Den 1. Brief an die Korinther hat er ja nicht so viel früher geschrieben, circa vielleicht ein halbes bis ein Jahr vorher. Da war er auch schon auf der dritten Missionsreise und da war er aber in Ephesus, also in der heutigen Türkei noch, wo er diesen langen, wahrscheinlich etwa dreijährigen Aufenthalt hatte bei den Ephesern und diese Gemeinde gründete in Christus. Und bereits in diesem 1. Brief hat er die Korinther ja vorbereitet auf die Sammlung für die Geschwister in Judäa. Und er hat sie angeleitet, wie sie vorgehen sollen. Das wollen wir kurz lesen. 1. Korinther 16. Da lesen wir Verse 1 bis 4. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag, das heißt am Sonntag, lege jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Wir wissen, dass es dann tatsächlich so kam, dass er selber mitgereist ist und was alles dann passiert ist damals in Jerusalem beim Übergeben dieser Liebesgabe. Interessant finde ich hier einfach nur so ganz nebenbei im Vers 3. Ich will die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe überbringen. Einfach, es fällt auf, die Eigenverantwortung, die Autonomie der Ortsgemeinde. Paulus sagt nicht, und dann bestimme ich bei euch, wer dann nachher für diese wichtige Aufgabe mit viel Geld, wer nach Jerusalem geht von euch. Nein, ihr selber bestimmt. Das ist doch ein eindrücklicher Hinweis auf die Eigenverantwortung jeder einzelnen Ortsgemeinde, die auch Paulus sehr wohl geachtet hat. Ist ganz interessant, dieser Punkt. Dann wollen wir dazu noch lesen, auch Römer 12, Vers 13 und dann noch in Galater ein Vers. Römer 12, Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen. Übt willig Gastfreundschaft. Dieses nehmt Anteil im Griechischen koinoneo, also eigentlich das Wort für Gemeinschaft. Auch das ein interessanter Gedanke, den wir hier lernen. Das Anteilnehmen an den Nöten der Geschwister ist ein Ausdruck der echten geistlichen Gemeinschaft. Wir können noch lange von tiefer geistlicher Gemeinschaft und so weiter reden. Dazu gehört aber genau das: Anteilnehmen an ihren Nöten. Und das ganz ähnlich drückt das ja auch Galater 6, Vers 10 aus. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das war Paulus so ein Anliegen auf Schritt und Tritt. Und wenn man die Geschichte dieser Geldsammlung etwas verfolgt im Neuen Testament, merkt man, wie viel Zeit Paulus da investiert hat, wie viel Kraft und Eifer er für diese Sammlung, für diese Liebesgabe von notleidenden Geschwistern investiert hat. Wir können uns noch kurz überlegen, wie ist es denn zu der großen und andauernden Notsituation bzw. Hungersnot der Heiligen in Jerusalem und Judäa gekommen. Einerseits wissen wir aus der Apostelgeschichte ganz am Anfang, dass sie all ihren Besitz verkauft haben und das Geld gebracht haben in die Gemeinde, damit es verteilt wird, dass alle genügend haben. Vielleicht ist das ein Faktor. Da haben sie auch Äcker verkauft, zum Beispiel der Barnabas hat seinen Acker verkauft und das Geld gebracht. Wir wollen das nicht werten. Das Wort Gottes wertet das überhaupt nicht. Wir finden nirgends nachher eine Lehre, so sollten wir es auch machen. Und es verurteilt es auch nicht. Aber wir können es einfach zur Kenntnis nehmen. Sie haben auch ihr Grund und Boden verkauft, wo sie anbauen hätten können. Und andererseits aber, und ich denke, das ist der Hauptpunkt, wurden sie mit hineingenommen, die Geschwister in Jerusalem und Umgebung. Ein Stück weit mit hineingenommen in den Fluch, der sich über das Land legte. Weil Gott seine Hand noch mehr zurückgezogen hat von seinem Volk, nachdem sie seinen Messias verworfen hatten. Das hat sich dann, der Höhepunkt war ja dann die völlige Zerstörung Jerusalems, noch einige Jahre später, im Jahre 70. Ich bin überzeugt, dass das der Hauptgrund ist, dass sie mit darunter litten. Aber Gott hat sie versorgt. Gott hat seine Kinder versorgt in dieser Not in Jerusalem und Umgebung. Er hat zum Beispiel die Geschwister weltweit bereit gemacht, ihre Hand zu öffnen und zu geben. Und so hat der Herr seinen Kindern dort in Jerusalem die kommende Not auch vorausgesagt. Das wollen wir lesen in Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11, 27 bis 30. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Vielleicht müssen wir zuerst noch kurz wieder uns erinnern, Antiochia, diese herrliche Gemeinde, die in Antiochia entstanden ist, im heutigen türkischen, syrischen Grenzgebiet. Dort dieses Antiochia, es gab ja mehrere Antiochia. Die Entstehung dieser Gemeinde war ja eigentlich noch eine Frucht vom Märtyrium des Stephanus. Wenn wir das kurz lesen, im 19. Vers da von Apostelgeschichte 11. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatten, zogen bis nach Phönizien, etwas nördlich von Israel, Zypern, die nächstgelegene Insel im Mittelmeer, und Antiochia, eben noch etwas nördlicher dort in Syrien, und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene. Kyrene liegt am Mittelmeer im heutigen Libyen. Zum Beispiel dort gab es eine große, florierende, antike Stadt, eben Kyrene. Zum Beispiel der Simon von Kyrene hat ja das Kreuz Christi getragen. Und also aus Zypern und aus Kyrene kamen auch Männer, gläubige Männer, die gläubig geworden waren, nach Antiochia. Die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden redeten, gemeint sind griechische Heiden, und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und jetzt Vers 21, dieser herrliche Vers, und den geben wir jetzt Joshua und Kim noch gleich mit. Wie war das, dass Menschen sich bekehrten? Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Das wollen wir auch in Anspruch nehmen für euch und für heute Nachmittag im Einsatz. Bis später. Ja. Die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Eine große Zahl von Heiden können wir davon ausgehen, zu denen jetzt plötzlich das Evangelium geredet, gesagt wurde. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich, und er mahnte alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, etwas weiter gegen Osten in der Türkei. In Zilizien lag das Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und jetzt dieser Bericht eben. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem herab nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Diese Hungersnot trat dann auch ein unter dem Kaiser Claudius. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Ganz früh in seinem Glaubensleben hat er also schon damit zu tun gehabt, unser Paulus. Und war da damals schon, das war irgendeinmal Anfang der 40er Jahre, aus dem gleichen Grund zusammen mit Barnabas nach Jerusalem gereist, um eine Liebesgabe zu übergeben. Und geschichtlich ist das absolut klar, unter Kaiser Claudius, ein großer Kaiser, römischer Kaiser, unter diesem Kaiser Claudius kam es zu zahlreichen Dürrekatastrophen. Claudius regierte 41 bis 54 nach Christus. Sein Nachfolger war Nero. Und in dieser Regierungszeit gab es zahlreiche Dürrekatastrophen und Weizenmangel im ganzen römischen Reich. Und offenbar besonders lang und ausdauernd in Palästina. Ja, Paulus ist also schon mal zur Überbringung einer Liebesgabe gereist. Er kennt sich aus damit. Wir können hier lernen, wie wahre Gemeinschaft in der Familie Gottes unter Gottes Kindern aussieht. Es ist der Aspekt des Ausgleichs und der tiefen Verbindung. Damit sind wir wieder zurück in 2. Korinther 8. Das lesen wir rasch voraus in den Versen 13 und 14. Da sagt Paulus, nicht damit andere Erleichterung haben. Also ihr sollt nicht geben, sammeln, spenden für die Geschwister in Jerusalem, dass sie Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, so dass ein Ausgleich stattfindet. Hier mal schon ein wichtiges geistliches Grundprinzip in dieser Frage. Die Heiden hatten ja Anteil bekommen am Heil, am Erlöser und Messias der Juden, der zum Heil für alle Heiden und Völker wurde. Wie das Gott schon vorausgesagt hat im Jesaja 49 so herrlich. Es ist nicht genug, dass du mein Volk, dass du Jakob wieder aufrichtest, mein Knecht, sondern ich will dich auch zu den Heiden schicken und das Heil soll bis in alle Erdteile zu den Heiden gelangen, lesen wir in Jesaja 49. Als Zeichen der tiefen Verbindung und Vereinigung von Juden und Heiden in Christus dürfen die Heidenchristen auf diese Weise Anteil nehmen an den jüdischen Geschwistern. Und Was auch so schön hier zum Ausdruck kommt, dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Gläubigen. In Christus ist die Trennwand vollständig entfernt. Wie wir das ja in Epheser 2 so eindringlich lesen. Es gibt keinerlei Unterschiede mehr dazwischen. Ich sage das einfach aus dem Grund, weil es heute immer mehr wieder ein Unterschied zu machen versucht wird. Es werden messiasgläubige Juden und nicht jüdische Gläubige immer mehr wieder einander gegenübergestellt. Das ist schrecklich, gerade auch von Werken, die viel mit Israel zu tun haben. Und Galater 3, 28 sagt so klar, da ist weder Jude noch Grieche. Ihr seid alle eins in Christus Jesus. Vorsicht bei Leuten und Lehren, die hier wieder einen Unterschied machen wollen. Und oft wird ja vor allem der messianisch gläubige Jude hervorgehoben. Wenn schon gläubig, dann ist das Höchste, was du erreichen kannst, wenn du noch Jude bist. Und schrecklich, völlig unbiblisch. Da ist weder Jude noch Heide, alle eins in Christus. Die Trennwand ist völlig weg. Wir dürfen eine tiefe Verbindung haben mit jüdischen Geschwistern in Christus. Keinerlei Unterschied mehr. Ja, nach dem Schreiben des zweiten Korintherbriefes reiste Paulus dann von Mazedonien eben hinunter zu den Korinthern. Hier schrieb er übrigens den Römerbrief, als er dort erneut die Korinther besuchte, ungefähr im Jahr 56 nach Christus. Und auch darin, in diesem Brief an die Römer, schreibt er über die Sammlung an die Geschwister in Jerusalem. Das lesen wir auch kurz, Römer 15, 25 bis 27. Da ist er also erneut zu Besuch in Korinth, nach beiden Korintherbriefen, nach all diesen Konflikten, und schreibt von Korinther aus diesen wichtigen, herrlichen Römerbrief. Und er schreibt jetzt über die Sammlung. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia, also Südgriechenland, gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Und tatsächlich ist ja Paulus dann am Ende seiner dritten Missionsreise über Mazedonien zurückgereist und dann nach schlussendlich mit den Begleitern, mit dem ganzen Geld, mit der ganzen Sammlung zurück nach Jerusalem gegangen. Was er dort erlebt hat, mich schüttelt das jedes Mal wieder, wenn ich das lese. Lest es vielleicht wieder einmal in Apostelgeschichte 21, 17 bis Kapitel 26. Was dieser Mann da erlebt hat, als er zurück nach Jerusalem kam. Und wie er von den religiösen Juden behandelt wurde. Und irgendwo mitten in dem Bericht steht so ganz kurz, dass er eben auch die Spende, die Almosen für die Gläubigen abgegeben hat. Wird überhaupt keine große Sache mehr gemacht. In 3, 4 Worten nur wird das dort erwähnt. Ja, wir wollen jetzt einige Verse noch lesen aus 2. Korinther 8. Ich lese 1 bis 9. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Wenn er das schreibt, ist er, wie wir gehört haben, immer noch in Philippi, also in Mazedonien, und schreibt den zweiten Korintherbrief. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, so dass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Soweit das Wort Gottes aus Kapitel 8. Die Gnade, dieses Wort, griechisch charis, es ist ein Schlüsselwort in den nächsten zwei Kapiteln. Und es kommt hier im Vers 1 bis 15 kommt es fünfmal vor. Oder sogar im Vers 1 bis 9 fünfmal. Die Gnade Gottes ist ja ein unverdientes Geschenk. Gnade Gottes bedeutet unverdientes Geschenk. Und wer dieses Geschenk demütig empfängt, er empfängt nicht nur das Geschenk, sondern dieses Geschenk bewirkt in ihm eine völlige Veränderung. Was für ein Wunder Gottes. Eine völlige Veränderung. Und er wird selber Charis, Liebesgaben, weitergeben wollen. Das Wort kommt nämlich, wenn es hier in der Schlachterbibel mit Liebeswerk übersetzt wird, Vers 6 zum Beispiel, oder Vers 7, dann ist das Wort Charis gebraucht, Gnade oder eben Liebesgabe. Die mazedonischen Geschwister sind ein Beispiel für diese biblische Lehre, wie die Gnade Gottes Menschen verändert, so dass sie selber zu einer Quelle werden für Liebeswerke, Liebesgaben. Und Paulus wird die Korinther jetzt daran erinnern, dass auch sie diese Gnade Gottes empfangen haben, wie das im Vers 9 steht. Dass auch sie in dieser Gnade stehen, von der er dann den Römern schreibt, in Römer 5. Ich lese Römer 5, Vers 1 und 2 über diese Gnade. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben oder mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben Zugang erhalten zu dieser Gnade, die auch die mazedonischen Geschwister hier erlebt haben. Die Gnade Gottes, die ihr Leben so verändert haben. Und so haben wir durch den Glauben auch wir Zugang erhalten zu dieser Gnade. Ich lese Vers 2 im 2. Korinther 8. Nach Vers 1 setzt man am besten einen Doppelpunkt. Die Gnade Gottes, die den Gemeinden in Mazedonien gegeben worden ist. Doppelpunkt. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert, oder wie es eigentlich anders vom Griechischen her heißt, hat den Reichtum ihrer Freigebigkeit überfließen lassen. Dieses Wort Perisseio, überfließend, kommt zweimal vor in diesem Vers. Die überfließende Freude hat den Reichtum ihrer Freigebigkeit überfließen lassen. Was für ein Vers! Was steht da wirklich? Was für ein Vers! Was für Auswirkungen der Gnade Gottes bei den mazedonischen Geschwistern! Was für vorbildliche Geschwister dort, zum Beispiel in Philippi oder in Thessalonich oder in Beröa. Was für vorbildliche Geschwister. Auch was für ein außergewöhnliches, spannendes, bewegendes Leben mit unserem Gott. Dass eine solche Kombination von Umständen, von Wesenszügen, von Empfindungen möglich ist. Das muss man sich wirklich vorstellen, was da steht. Große Prüfungen der Bedrängnis, kombiniert mit tiefer Armut, führten bei den Geschwistern zu was? Zerstörung in Depression. Zu überfließender Freude und zu überfließendem Reichtum in der Freigebigkeit. Wo gibt es auch nur annähernd so etwas in dieser Welt? In den Menschen dieser Welt? Wo gibt es so etwas auch nur dem Hauch nach? Gottes Gnade ist es. Gottes Gnade, sie nimmt uns nicht nur in Zucht, wie wir in Titus 2 lesen, damit wir die Gottlosigkeit und die Weltförmigkeit verleugnen. Sie kann auch solche Veränderungen in uns bewirken, wie wir das hier lesen von den mazedonischen Geschwistern. Unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. Die mazedonischen Geschwister, sie hatten nicht mehr einfach ihr eigenes menschliches Wesen, sondern sie strahlten das Wesen Jesu Christi aus. Ganz ähnlich sehen wir das auch an anderen Stellen, anderen Beispielen. Ich schlage nur kurz auf ein anderes Sendschreiben aus Laodicea, das an Smyrna, Offenbarung 2. Das Sendschreiben an Smyrna: und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe. Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Heute könnten wir sagen, sie seien Christen und sind es nicht. sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang, also eine begrenzte Zeit. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Auch die Geschwister in Smyrna, ein Beispiel für die Veränderung durch Gottes Gnade. In größter Drangsal, in tiefer Armut ist dieses Gold herausgekommen, das nur die Gnade Gottes in einem demütigen Menschenleben, der diese Gnade annimmt, bewirken kann. Jetzt wollen wir noch einmal kurz zurück nach Römer 5. Wir haben Vers 1 und 2 gelesen und lesen da noch Vers 3 bis 5. Eben wir haben Zugang erlangt zu dieser Gnade, in der wir jetzt stehen dürfen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber, Bewährung. Bewährung in der Prüfung. Das gleiche Wort, was hier für große Prüfung gebraucht wird, Dokima, ist hier Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da haben wir diese gewaltige Veränderung des natürlichen menschlichen Wesens. Durch den Geist Gottes, der ausgegossen wird, durch diese Gnade, in der wir stehen. Ausgegossen mitten in unser Herz. Und es führt zu dem Verhalten, das wir bei den mazedonischen Geschwistern bewundern dürfen. Aber alles durch Prüfung, durch Bedrängnis, durch Ausharren, durch Festhalten am Wort, durch Festhalten am lebendigen und geschriebenen Wort Gottes. Ich lese noch Vers 3 und 4, 2. Korinther 8. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Erinnert uns das nicht an die Witwe, an die 2 Schärflein der Witwe? Etwa 1 Groschen, nicht wert gleich 0, 5 Rappenstück oder so. Und was der Herr Jesus sagt, als er sie beobachtet. Diese hat aus ihrer Armut alles eingelegt. Diese hat unendlich viel mehr eingelegt als die reichen religiösen Juden. Wenn wir heute an Geschwister in großer Prüfung und Bedrängnis denken und die in tiefer Armut sind, können wir uns vielleicht die Geschwister im Osten der Ukraine vorstellen, die in einer ähnlichen Situation sind wie damals die mazedonischen Geschwister. In was für Bedrängnissen stehen sie? Täglich mit der Todesangst konfrontiert. Ihre Häuser zerstört. Viele Familienangehörige verloren. Und sie kommen zusammen im Vertrauen auf den Namen Jesu, versammeln sich, stehen zum Namen Jesu. Eine ganz ähnliche Situation. Vergessen wir unsere Geschwister nicht im Osten der Ukraine. Der Vers 4 hier ist auch so interessant. Wir sehen, dass das Wesen Jesu oft genau umgekehrt ist zu dem, was wir von Menschen kennen. Man würde erwarten, Paulus hätte sie mit vielem Zureden um eine Gabe für die Sammlung gebeten. Nein, es war umgekehrt. Sie baten, dass ihre über alle Verhältnisse große Gabe doch angenommen würde. Das erinnert mich sehr an das Wesen unseres großen Gottes. Wenn wir eine Seite weiter vorne denken, 2. Korinther 5, 20, steht das genau Gleiche von unserem Gott. So sind wir nun Botschafter für Christus, sagt Paulus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und er ermahnt nicht nur, es geht noch weiter. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Eigentlich ist es Christus, der die Menschen bittet. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt doch diese Liebesgabe an. Das ist das Wesen Gottes, was die mazedonischen Geschwister hier bewiesen haben. Nehmt doch unsere Liebesgabe an. Und genauso bittet der Herr Jesus Christus auch die Menschen, auch uns. Lasst euch versöhnen mit Gott. Diese Geschwister in Mazedonien, sie wollten nichts lieber als Gemeinschaft. Koinonia, in Gemeinschaft sein mit den Heiligen, mittragen am Dienst für die Heiligen. Das war ihr Herzensanliegen. Sie haben es bewiesen, so wie sie sich verhalten haben. Wie ist das bei dir und bei mir? Was, wenn wir mit diesem Eifer den Heiligen in der Gemeinde dienen würden? Und außerhalb, dort, wo der Herr uns hinschickt. Was, wenn wir mit demselben Eifer und Herzenshaltung dienen würden? Möge der Herr Gnade geben, dass wir die Freude in diesem Dienen entdecken dürfen in unserem Leben. Die Zeit ist fortgeschritten, ich komme nicht bis Vers 9. Wir werden das nächste Mal hier weiterfahren. Ich möchte einfach diesen Vers 9, einer der herrlichsten Verse im Neuen Testament, eine der größten geistlichen Wahrheiten ausdrückt, noch zum Schluss einmal lesen. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, du weißt, es fehlen uns immer wieder die Worte. Wenn wir dein Wort lesen, wenn wir mehr und mehr dein Wesen entdecken, erkennen, mehr und mehr dich erkennen in deinem Wort und deine Gnade erkennen und was sie bewirken kann, diese Gnade, wie groß sie ist, was sie aus mir, aus uns machen kann, die Gnade Gottes. Herr, ja, dann fehlen uns die Worte. Und wir möchten dir danken dafür. Wir möchten dich preisen für deine große Liebe, dass du die ganze Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und so arm wurdest, damit wir jetzt diesen unbeschreiblichen Reichtum mit dir teilen dürfen. O Herr, und wir wissen, dass wir noch nicht am Ziel sind, dass wir noch mitten in der Bedrängnis stehen. Wir haben es auch von den Geschwistern in Smyrna gelesen. Sie mussten zum Teil ins Gefängnis, sie mussten ihr Leben lassen. Aber umso größer ist ihre Herrlichkeit. Was für eine Ehre, Herr, dir dienen zu dürfen, dein Knecht, deine Magd sein zu dürfen und einmal bei dir Eingang zu haben. Herr, bitte hilf doch, dass wir alle neu den Wunsch haben, uns dir so ganz hinzugeben, wie wir das auch von den mazedonischen Geschwistern lesen, uns dir ganz und völlig hinzugeben, so dass sich unsere verkrampften Hände öffnen, Herr. Wir danken dir für deine Gnade und Güte. Begleite doch ein jedes und bewahre du, Herr, und öffne unsere Herzen,